brennt ja richtig in dir, die Botschaft. Ja, ich hole die. Ja, einige oder die meisten von uns kennen Peter und Annemarie bereits, weil sie zu Pfingsten, zur Herrlichkeitskonferenz auch hier waren, das ganze Wochenende und gedient haben. Für all die anderen, vielleicht kannst du dich kurz noch vorstellen. So, und dann leg los.
Vielen Dank. Gottes Wort. Vielen Dank. Annemarie und ich sind sehr, sehr dankbar, dass wir euch kennengelernt haben. Und obwohl wir hier vor viele, viele, viele Jahren, da war ich noch jung, kannst du mir ruhig ein bisschen runterbringen, ein bisschen zu laut, sind wir eigentlich wieder neu vorgestellt worden hier, eigentlich seit Pfingsten. Annemarie kommt aus Australien, ist in Papua-Neuguinea aufgewachsen und dann haben wir einander in Amsterdam kennengelernt. Ich bin Holländer, ich kann auch nichts dafür und ich weiß, das ist nicht so schwierig, gerade wenn man Fußball spielt. Aber wir wohnen seit eigentlich nur fast 3 Jahren in Mitte von Deutschland. Wir hatten davor, wohnten wir in Südafrika am Indischen Ozean für 5 Jahre und davor waren wir in Kanada, auch an der Westküste in der Nähe von Vancouver. Aber jetzt wohnen wir in Großroppelhausen. Und das ist ein Segen, weil wir so nah an euch sind jetzt. Aber wir haben auch 8 Enkel. Und 3 Kinder, die verheiratet sind und alle in Holland wohnen. Und deswegen freuen wir uns natürlich riesig, dass wir immer mal wieder, eigentlich oft, nächste Woche gehen wir wieder nach Holland, um sie zu besuchen, Geburtstagen zu feiern und es gibt immer mehr. Und macht einfach Spaß. So in diesem sind wir sehr glücklich und sehr dankbar, auch hier zu sein und auch jetzt bei euch zu sein. Ihr seid eine liebe Gemeinde, muss ich mal sagen. Man fühlt die Wärme, man fühlt diese Liebe, man fühlt diese Herzlichkeit sehr stark bei euch. Und das sage ich nicht an jede Gemeinde. Nö, aber euch schon. So, Bielefeld, ihr seid toll. Ich habe auf meinem Herz eine Botschaft, die ich eigentlich nur dann bringe, wenn ich das Gefühl habe, dass es auch ankommt und dass es auch sein darf. Und Ewald und Kerstin haben mir also gesagt, bitte bring diese Botschaft in unsere Gemeinde heute. Und das tue ich mit viel Freude. Ich fange einfach an. Eigentlich die Botschaft hat 3 Teile. Es ist nicht nur eine Predigt, es ist mehr fast wie eine Darstellung, könnte man sagen. Die Darstellung kommt in 3 Teilen. Das erste Teil, ich werde einige Bibelversen lesen, damit es legal ist, was wir hier machen. Weil es ist schließlich ein Gottesdienst. Und nochmal ein christlicher Gottesdienst. Deswegen Bibelstellen sind ja wichtig in dem Sinn. Und das mache ich gerne. Ich werde also Bibelstellen und während dieser Lesung von einigen Bibelstellen werden wir auch ein bisschen Theologie machen. Ich bin mehr oder weniger eine Theologe, ein selbstgelernter Theologe. Und ich liebe einfach über Gott nachzudenken, zu lernen, über ihm zu reden, zu diskutieren mit anderen Christen und Nichtchristen und merke, man wird nie genug lernen können über Gott und wer er ist. So, Theologie ist auch ein Teil dieser Darstellung. dann werde ich während dieser Darstellung das Evangelium oder die Erzählung von Evangelium zweimal bringen. Es gibt eine moderne Erzählung vom Evangelium, das werde ich noch erklären, was das heißt, und ein patristische Erzählung vom Evangelium. Das heißt, eine urchristliche Erzählung von Evangelium. Und dann zum Abschluss werde ich das nochmal ganz kurz dramatisch mit Musik nochmal darstellen, damit wir es auch spüren. Okay, ich bin Musiker in dem Sinn, obwohl ich kein Instrument spiele, aber viel mit Musiker gemacht habe, konnte Bands dirigieren, in dem Sinn liebe ich Musik. Und ich denke, jeder Mensch liebt Musik. Okay, erster Teil. Ich werde anfangen mit ein bisschen Theologie und dazu gehören diese Bibelstellen. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses Wort geworden und ohne dieses Wort ist nichts von allem, was geworden ist. Zur Verdeutlichung, wenn Johannes hier redet über das Wort, dann meint er nicht die Bibel. Wir meinen das oft, wenn wir das so denken, lesen oder sogar hören. Wir lesen manchmal ein Vers wie dieses so. Am Anfang war die Bibel und die Bibel war bei Gott und Gott war die Bibel. Aber das steht nicht da. Es wird auch deutlich später, und das werde ich jetzt lesen, Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Und in ihm sind Gottes vergebenen Liebe und Treue zu uns gekommen. Johannes ist ganz klar, das Wort ist niemand weniger als der Sohn Gottes, als Jesus Christus von Nazareth, der Fleischgewordene, der zu uns gekommen ist, um uns Gott zu offenbaren. Das ist das Wort Gottes. Sind wir uns soweit einig? Gut. Johannes 1, Vers 17. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen. Aber durch Jesus Christus schenkte er uns seine vergebene Liebe und Treue. Wenn man redet über das Alte Testament, dann redet man grundsätzlich über das, was eigentlich und was das Neue Testament oder zum Beispiel Jesus selbst oder sogar Paulus sagt, das Alte Testament war ein Schatten. Es war ein Vorläufer von was eigentlich kommen wird. Mit anderen Worten, das Alte Testament ist nicht, wie einigen heutzutage auch meinen, unwichtig. Vielen denken von das Alte Testament ist nicht wichtig. Aber hier, ohne das alte Verbund oder das Alte Testament, hätte das Neue nie kommen können. Deswegen ist das Alte wichtig. Deswegen dürfen wir das auch nicht einfach rausschmeißen. Aber das, was das Alte Testament uns aussagt, ist dieses. Nämlich, er weist uns hin auf das, was kommen wird. Und im Neuen Testament ist das, was verheißen wurde, im Alten zu uns gekommen. Und darüber haben wir eben gelesen. Seid ihr noch da? Gut. theologisch drei kurze Punkte. Erstens, wir müssen hier feststellen, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Einige haben gemeint, wenn sie das Alte Testament lesen, von wow, dieser Gott hat einige Probleme. Der hat Wutanfälle. Also auf einmal ist er so wütend, dass er 20.000 Menschen plus Tieren umbringt. Aber glücklicherweise ist in der Inzwischenzeit zwischen das Alte Testament und Neue Testament, etwa 400 Jahren, ist er durch eine Therapie gegangen. Gott. Das dauert für Gott ein wenig länger wie für uns. 400 Jahre. Er war mal aus der Picture. Und kam dann zurück und war völlig in Ordnung. Er war lieb. Einfach nett. So könnte man das interpretieren. Man könnte das sagen, wenn man das Neue oder das Alte Testament liest erst und dann das Neue Testament, könnte man das sagen. Aber Gott hat sich nicht verändert. Gott ist derselbe gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Wer sich verändert hat, sind wir. Wir haben uns verändert. Das heißt, dass manche, was man im Alten Testament liest, waren im Grunde genommen Überlieferungen, Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, die ein wenig von Gott verstanden haben. Aber es war eben nur ein Schatten. Es war nicht die völlige Offenbarung. All das, was die erlebt haben und was aufgeschrieben worden ist und was wir lesen im Alten Testament, weist aber hin auf etwas viel Besseres. Und dieses viel Besseres kam dann zu uns. Und das ist niemand weniger als der, der vom Anfang an und sogar vor dem Anfang an immer bei Gott war, weil er war Gott. Der Sohn Gottes ist nicht Gott geworden, indem er zu uns gekommen ist, aber er war schon immer bei Gott, mit Gott, in Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die waren schon immer da. Okay, das müssen wir klar. So, Gott verändert sich nie. Sehr wichtig. Sagen wir mal das zusammen. Gott verändert sich nie. Wunderbar. Zweites. Gott hat sich völlig offenbart in Christus Jesus. Jesus hat das auch selbst gesagt. Die Jünger hatten manchmal Fragen und die fragten zum Beispiel, Jesus, zeig uns den Vater, zeig uns Gott. Und dann sagte Jesus ganz klar, wenn du mich gesehen hast, hast du Vater gesehen, hast du Gott gesehen. Und Paulus und die Schreiber im Neuen Testament, die bestätigen das auch immer wieder neu, dass in Christus Jesus, wir haben es auch eben gelesen, in Johannes, dass in Christus Jesus Gott sich völlig offenbart hat an uns. Dritter theologischer Punkt, letzter theologischer Punkt, den wir machen hier heute Morgen. Und das ist das Folgende. Gott ist genauso wie Jesus Christus. Ich sage das nochmal, weil wir denken, klar, ich sage es nochmal. Gott ist genauso wie Jesus Christus. Das heißt, Gott ist nicht ein zorniger Gott, der da auf einmal böse werden kann, zornig werden kann und 20.000 Leuten umbringen kann. Jesus hat mal gesagt, wie er mit seinen Jüngern unterwegs war und wie die Dörfer Jesus nicht angenommen hatten, haben die Jünger gesagt, du, warum verurteilst du nicht dieses Dorf? Und dann sagte Jesus, du weißt nicht, worüber du redest. Und was sehen wir? Wer Jesus ist, ist nicht so, wie die Jünger damals dachten, wer Gott war. Er ist kein straffender Gott. Gott ist genauso wie Jesus Christus. Okay, es geht jetzt zu weit, um darüber zu reden. Was machen wir dann mit all diesen Bibelstellen im Alten Testament, die gerade diesen Zorn Gottes herüberbringen? Was machen wir damit? Kein Problem. Darf ich das Buch haben von dir, Annemarie? Weil mein Mentor und unser guter Freund Brad Jurczyk hat ein Buch geschrieben, Die Schönheit des Evangeliums. Ich habe, glaube ich, nur noch 7 Exemplare dabei. Aber dieses Buch geht in Detail theologisch nochmal ganz tief darauf ein. Und wenn du interessiert bist auf diese Fragen, dann ist dieses Buch ein gutes Mittel, um dich nochmal darauf zu denken und darauf zu fokussen und mal zu sehen, hey, wie ist das eigentlich? Wie liest man zum Beispiel der Bibel? Wie liest man überhaupt über diesen zornigen Gott im Alten Testament? Und was macht man jetzt damit, wie wir in neuen testamentischen Zeiten leben? Okay. So, 3 Dinge. Gott verändert sich nicht und nie. Zweitens, er ist immer derselbe. Also, das ist erstens. Und dann zweitens, er hat sich völlig offenbart in Christus Jesus. Und drittens, Gott ist genauso wie Jesus Christus. Okay, das ist Theologie. Jetzt möchte ich also diese 2 Erzählungen vom Evangelium an uns weitergeben. Ich möchte dazu 2 Stühlen benutzen. Ich habe gefragt für leichte Stühle und sie sind wunderbar leicht. Ich habe das mal in einer Gemeinde gemacht und das waren die Stühle waren, glaube ich, 30 Kilo pro Stück. Und ich konnte der Woche nachher konnte ich nicht mehr laufen. Das war einfach zu viel, weil du wirst sehen, ich werde die Stühle immer wieder umdrehen und damit laufen und so weiter und so weiter. Ich mache vieles mit der Stühle. Könnt ihr die Stühle gut sehen? Das ist wichtig. Okay. Die erste Erzählung vom Evangelium ist dieses nämlich. Ich noch mal vor, dass ich das mache. Wenn ich rede über das Evangelium, dann ist das Evangelium, was sich auch nie geändert hat und sich nie verändert. Mit anderen Worten, an das Evangelium kann man nichts hinzufügen, besser machen oder was dann auch. Das Evangelium ist genauso, weil das Evangelium ist die gute Nachricht und das ist Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit. Versteht? Worüber ich rede, ist die Erzählungen vom Evangelium. Und es gibt 2 verschiedene Erzählungen. Eine moderne Erzählung, die meisten von uns gut kennen und eine patristische Erzählung, eine uralte Erzählung, die die meisten von uns wahrscheinlich intuitiv schon kennen, aber vielleicht auch nicht ganz so gut kennen. Die moderne Erzählung vom Evangelium, wo die meisten von uns mit bekannt sind, ist ungefähr 500 Jahre alt. Das ist modern. Es fing an mit Calvin, es fing an mit Martin Luther, es fing an mit Zwingli und es ist sehr populär geworden in die Jahre nachher durch Erweckungsprediger wie zum Beispiel Jonathan Edwards in Amerika und später durch Pastor Billy Graham und die vier geistlichen Gesetze, die kennen wir wahrscheinlich auch, von auch irgendwie Campus Crusade for Christ, auch aus Amerika. Dieses Evangelium werde ich erst erzählen. Das ist die Erzählung vom Evangelium, werde ich erst machen. Und wir werden uns wahrscheinlich darin erkennen. Wir werden wahrscheinlich wissen von, okay, das verstehe ich schon, das kenne ich auch. Okay, es geht so. Am Anfang war Gott. Dieser Stuhl symbolisiert also Gott. Und er hat das ganze Universum gemacht und natürlich als Krone auf seine Schöpfung machte er der Mensch. Einfach um Gemeinschaft mit ihm zu haben und ihm auch die Fähigkeit zu geben, für die Schöpfung zu sorgen. Aber das Undenkbare passiert und der Mensch kehrt oder wendet sich ab von Gott und sündigt. Und weil Gott heilig ist, weil Gott ohne Sünde ist, weil Gott gerechtig ist und Sünde nicht sehen kann, wendet auch Gott sich ab von der Mensch. Alles, was der Mensch während dieser Zeit, vor dass Christus kam, unternimmt, um irgendwie zu Gott zu kommen, gelingt ihm nicht, weil der Mensch nie gut genug sein kann, um irgendwie Gemeinschaft zu haben mit Gott, weil die Sünde ihn von Gott trennt. Und so entstehen die verschiedensten Weltreligionen durch die Zeit. Und so entwickelt sich das Böse und es wird schlimmer und schlimmer. Bis dass Gott entscheidet, dass er, weil er die Menschen liebt, seinen Sohn sendet. Und so sendet Gott seinen Sohn. Sein Sohn ist wie der Mensch, aber er lebt heilig. Er ist in ständiger Gemeinschaft mit Gott. Da gibt's keine Trennung zwischen Jesus Christus und der Vater während sein ganzes Leben. Er ist der Sohn Gottes und lebt tadellos, perfekt, vollkommen. Ein wunderbares Beispiel für uns alle. Wiederhin, das Undenkbare passiert und der Mensch kreuzigt Jesus, er kreuzigt der Sohn Gottes und das ist die Strafe, die Gott der Vater auf ihm legt. Das ist diese Kreuzigung. Er stirbt. Der Zorn Gottes wird auf ihm hingestürzt. Und weil jetzt der Sohn Gottes zur Sünde geworden ist und so bedeckt ist durch Sünde, und weil Gott heilig ist, wendet auch Gott sich ab von seinem Sohn für eine Zeit lang am Kreuz. Bis das Gott ihm auferstehen lässt von dem Toten. Und jetzt ist diese Einheit wieder hergestellt. Jeder jetzt, der also Gott glaubt und dass er seinen Sohn geschickt hat in diese Welt für unsere Sünde, jeder, der sich bekehrt, da wendet Gott sich hin auf die Mensch. Aber wenn der Mensch nicht glaubt an das, was Jesus am Kreuz getan hat, dann kann auch Gott sich nicht hinwenden auf der Mensch. Und ist diese Trennung wieder da oder immer noch da, bis dass der Mensch sich bekehrt, so dass Gott sich auch zu der Mensch hinwenden kann. Alles hängt ab, was der Mensch tut. Wendet er sich ab von Gott, dann muss auch Gott, weil er heilig ist und weil der Sünde immer Trennung bringt, sich abwenden von Gott. Aber wenn er sich bekehrt, dann kehrt Gott sich auch um zu diesem Mensch. So haben wir das Evangelium immer gehört. Die meisten von uns. Oder? Okay. Jetzt die patristische, die uralte Erzählung, viel älter als 500 Jahren. Das geht zurück zu die ersten Jüngern. Es geht zurück zu die Kirchväter. Und das ist eine Erzählung, die wir vielleicht nicht so gut kennen. Nicht auf diese Art und Weise. Ich habe noch eines vergessen. Nämlich, diese moderne Erzählung nennt man auch der Gerichtssaal-Erzählung. Kommt das an? Ist das ein gutes deutsches Wort? Gerichtssaal? Ha? Saal? Okay, Gerichtssaal-Erzählung. Wo Sünde ein Verbrechen ist von das Gesetz Gottes. Und wo der Richter der Hauptrolle spielt, um das hinzukriegen. Das heißt, dass es eine Strafe gibt, wenn man das Gesetz Gottes verbricht. Aber, wie gesagt, wenn man sich bekehrt, dann ist auch wieder Vergebung möglich. Wenn man sich aber nicht bekehrt, dann bleibt man in seiner Sünde. Und wenn man dann stirbt man in seiner Sünde und ist dann für ewig verloren. Das ist die Botschaft, die moderne Erzählung vom Evangelium. Okay, so jetzt die patristische Erzählung. Die patristische Erzählung sieht das anders. Und das hat man zum Beispiel auch in die orthodoxe Kirche, sieht man das auch so. Und das ist so, Sünde ist nicht so sehr ein Verbrechen von Gottes Gesetz, was es natürlich auch ist, aber es ist viel mehr, es ist noch viel schlimmer. Es ist eine tödliche Krankheit. Und wo diese Erzählung sich abspielt, ist nicht im Gerichtssaal, sondern im Krankenhaus. Und was wir als Menschen brauchen, ist nicht ein Richter, sondern ein Arzt. Und ich weiß nicht, ob es ihr aufgefallen ist, aber die Zeugnisse, die wir heute gehört haben, gingen alle über die Heilung Jesu Christi. Gott ist ein heilender Gott. Die meiste Wunder, die Jesus Christus während seiner Zeit hier auf Erden gemacht hat, waren Heilungen. Und nicht, weil er etwas beweisen wollte, aber weil er die Menschen lieb hat. Okay, gut. So, diese Erzählung ist eine wiederherstellende Erzählung. Eine patristische, wiederherstellende Erzählung. Und das geht so. Am Anfang war Gott. Und Gott hat das ganze Universum gemacht. Und als Krone auch der Mensch. Um in Gemeinschaft mit ihm zusammen zu leben. Und natürlich auch für die Schöpfung Verantwortung zu übernehmen, zusammen mit Gott zu schöpfen. Also, das ist genau dasselbe, als wo die andere Erzählung anfängt. Aber jetzt geschieht es. Das Undenkbare geschieht jetzt. Der Mensch sündigt. Sie essen vom Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen. Was Gott ganz klar verboten hat. Was aber tut Gott? Er sucht den Mensch auf. Er sagt, Adam, Eva, wo seid ihr? Er findet den Mensch. Er fragt, was ist dann geschehen? Weil sie haben nämlich sich selbst versteckt vor Gott. Und es hat er gefragt, weshalb hast du euch versteckt? Und die haben gesagt, ja, wir haben uns geschämt. Ja, das sehe ich. Was hast du dann davor hängen? Also du versuchst etwas zu verdecken. Das sind Feigenblätter. Weil wir sind nackt. Und wir schämen uns. Gott hat sie dann aus dem Garten geschickt. Warum? So dass sie nicht in diesem Zustand der Scham für ewig befinden würden, wenn sie nämlich vom Baum des Lebens essen würden. Aber was tut Gott? Er geht mit sie mit, außerhalb der Garten. Er sagt, diese Feigenblätter werden euch im Winter nicht sehr helfen. Du brauchst etwas Wärmeres. Ich bekleide euch mit ein schönes Fell. So er bekleidet Adam und Eva. Die zwei kleinen Kinder, wir kennen die Geschichte, Kain und Abel. Und die beiden waren so, wie wir heute vielleicht sagen würden, Anbetungsleiter. Aber der Kahn magte der Stil von Abel nicht so sehr. Der war einfach eifersüchtig auf den Erfolg von Abel. Eifersucht. Was tut Gott? Er kommt auf Kain hin und sagt, Kain, ich muss dich warnen, weil wo du dich jetzt mit aufhältst in deine Gedanken, das könnte desaströs sein. Das könnte schlimm, schlimm sein. Mach das nicht. Kain aber hörte nicht zu, ermordete seinen Bruder, der erste Mord, fliehte, baute eine Stadt auf der Grundlegung vom Mord, Eifersucht. Habgier, genauso wie wir heute noch genauso sehen. Aber was tut Gott? Gott sucht Kain auf und sagt, Kain, was hast du getan? Kain sagte, bin ich irgendwie jemandem, der auf seinen Bruder passen müsste? Gott sagte, ich weiß, was du gemacht hast. Aber so dass die anderen dich nicht umbringen, werde ich dich markieren, so dass ich dich weiterhin behüte und du am Leben bleibst. Dann gab's ein alter Mann, der war so ein Mann, der gut auskam mit Horoskopen, Astrologie und alles mögliche, Mondanbetung und Anbetung von Sternen und so weiter und so weiter. Er kannte sich sehr, sehr gut aus. Er hieß Abram. Und was passierte mit Abram, während er das gemacht hat? Gott kam auf Abram zu und sagte, Abram, ich habe eine Verheißung für dich. Da! Eine Verheißung ist immer schön. Aber Abram war schon alt. Gott sagte, du wirst Vater von einer riesigen Nation sein. So sehr, dass jede Nation in dich gesegnet werden wird. Okay, das war eine sehr schöne Verheißung. Der Abraham war einfach so freudig darüber. 80 Jahren, okay, das geht ja noch in der Zeit. Aber man warte ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, 10 Jahre. Dann hatte Abraham eine gute Idee. Weißt du, ich versuch's mal selbst mit eine etwas jüngere junge Dame. Warum sollte ich das mit Sarah machen? Hagar könnte ja auch. Sie hat nicht so viel Falten. Sie sieht etwas hübscher aus. Junges Fleisch. Nicht schlecht. Okay. Ein Bubu. Was tut Gott aber? Er kommt auf Abraham zu, sagt Abraham, du hättest ja warten können. Aber trotzdem ist diese Verheißung, die ich dir gegeben habe, ein Ja und Amen. Mit anderen Worten, ich gebe nicht auf. Die Verheißung gehört dir noch immer. Und Sarah wurde schwanger. Und wir kennen die Geschichte. Es gab einen jungen Mann, der wurde erwählt. Der war interessant, dieser junge Mann. Der hatte also eigentlich nicht erwählt werden sollen, weil der gehörte nicht mal zur Familie. Aber wahrscheinlich war er unehrlich. Das war David. Und David kam also wie eine Überraschung mit Gott in Kontakt. Gott besuchte David. Und auch für David hat Gott eine wunderbare Verheißung. Du wirst der König sein. Und aus dir wird diese Königschaft kommen und fließen, bis dass der König der Könige kommen wird. Riesige, schöne Verheißung. Und einiges geschah. Es gab Friede in sein ganzes Reich. Der David liebte heiße Hot Tops. Weißt du, was das ist, ein Hot Top? Eine Badewanne, die draußen steht, mit heißes Wasser da drin. Kennst du das? Ich habe sie noch nicht so oft gesehen. Ich kenne das von Kanada. Wir hatten eine da. In Afrika braucht man das nicht, aber in Kanada braucht man das. Auch in Deutschland würde man das gut benutzen können. Aber David liebte das. Und er hat auch eine Vorliebe gehabt, gerade nachdem er so in seine Unterhosen getanzt hat vor die Arche und seine Frau hat einige Probleme damit gehabt. Und nachdem hat seine Frau mehr und mehr Abstand und David hat wahrscheinlich gedacht, die Hexe, die alte Hexe, und hat irgendwie, das ging nicht gut. Und deswegen, wie er dann Bathsheba da im Hot Top, heiße Badewanne, gesehen hat, hat er gedacht, das ist schön. Na, wir wissen, was da geschah. Um das nochmal schlimmer zu machen, der David ermordete dann der Ehemann von Bathsheba. Ein Mörder. Was tut Gott aber? Er besucht David durch einen Propheten, der ihm klipp und klar deutlich macht, was alles geschehen ist. Klipp und klar zeigt, dass das Gott nicht gut fand. Der David bekehrt sich, er ist traurig darüber, er fastet, sein Kind wird krank. Wir denken dann manchmal, natürlich wurde sein Kind krank, weil der David hat ja gesündigt. Und Sünde hat eine Konsequenz. Und ganz klar hat Gott da gerichtet über seinen Sohn von Bathsheba. Aber all das ist extra biblisch, weil das steht nicht geschrieben. Und vielleicht könnte man das auch vielleicht gar nicht sagen. Weil wir sehen dann später, gibt Gott an Bathsheba ein Kind. Er wiederherstellt das, was kaputt gegangen ist. Wow. Und wir kennen dann die Geschichte von Salomo und so weiter. Ein ganzes Volk wendet sich ab von Gott und benimmt sich wie eine Hure. So schickt Gott eines Tages einen Propheten, Hosea, um das Volk irgendwie zu sagen von, ihr benimmt euch wie eine Hure. Aber was tut Gott? Durch Hosea sagt er, aber vom Anfang an habe ich dich aufwachsen sehen. Ich habe die ersten Schritte, die du genommen hast als Volk, habe ich beobachtet. Oh, wie froh ich war. Ich habe das erste zu essen an euch gegeben. Oh, wie eine Freude das für mich in meinem Herzen war. Wie kann ich euch, Israel, je vergessen? Wie könnte ich euch mich abwenden? Ich liebe euch zu viel. Ich kann keine Sekunde ohne euch, auch wenn ihr euch so benimmt, wie ihr euch jetzt als Hure benimmt. Ich liebe euch. Das war im Grunde genommen Hoseas Botschaft. Hier gab es eine junge Frau. Sie war verheiratet. Und das ging nicht so gut. Dann hat sie nochmal verheiratet. Zweite Mal. Das ging auch nicht so gut. Nochmal verheiratet, dritte Mal, ging auch nicht so gut. Vierte Mal, noch, fünfte Mal, nochmal, sechste Mal, nochmal, nicht mehr verheiratet. Ehe hat sich schon aufgegeben. Und die Leute wussten schon, also die Ware ist so kaputt, da kann man nichts mehr mitmachen. Und deswegen war der Mann, mit wem sie jetzt zusammen war, nicht mal ihr Mann. Was tut Gott mit solch einer Frau? Er kommt auf sich zu, er setzt sich hin am Brunnen und fängt an zu reden und zu erzählen, wie es eigentlich aussieht in ihr Leben. Sie ist so erstaunt, dass sie der erste Evangelist wird vom Neuen Testament. Die erste Evangelistin, frauliche Evangelistin. Wow, es sind wieder diese Frauen, oder? Es gab einen Mann, der war ziemlich klein, aber ziemlich reich. Er hat sich nämlich gut zusammengemacht mit den Besetzer der Römer. Die Römer waren gute Freunde von ihm, obwohl er zu das Volk Israel gehörte. Er war Steuerbeamter, könnte man das so sagen? Und er hat sich selbst sehr reich gemacht mit extra Steuergeldern. Weil einfach, was er haben musste, hat er einfach verdoppelt und sich selbst reich gemacht. Deswegen hat er keine Freunde. Viel Geld, keine Freunde. Das kann sein. Was tut Gott? Eines Tages kommt er im Dorf, wo dieser Mann ist, Zacchaeus. Und wie er durch das Dorf geht, schaut er eines Tages, der Tag, hoch und sieht da dieser kleine Mann, weil dieser kleine Mann möchte gerne sehen, was da alles los ist über diese interessante Rabbi, die also solche interessante Sachen sagt und Wunder tut. Was sagt dieser Rabbi zu ihm? Hey, Zacchaeus! Hey! Komm mal runter, ich will Lunch haben mit dir. Mittag essen. Der Zacchaeus ist so überfreut, dass er runterklettert, so schnell seine kleinen Beine ihm halten kann. Und dann läuft er so schnell wie möglich zu Hause und sagt zur Frau, hello, liebe Frau, du musst mir also ein schönes Essen machen, weil dieser Rabbi kommt auf Besuch. Okay, 12 Uhr, Rabbi da, am Tisch. Und die sitzen dann zusammen. Und wie die reden miteinander, steht der Zacchaeus auf und sagt, weißt du was? Ich werde all das, was ich gestohlen habe, vielfältig zurückbezahlen an die Leute, von wem ich das gestohlen habe. Und von das, was übrig ist, 50% werde ich dann an die Armen geben. Was sagt Gott dann, wie er da saß und das hörte? Hey, heute haben wir Erlösung in dieses Haus erlebt. Dann gab es einen Mann, der war so verrückt, dass man ihm immer wieder neu am Ketten gefesselt hat. Und dann schließlich hat man ihm vom Dorf aus, also wie heißt, ausgeschmissen. That's the word. Der Mann hat sich jetzt in Käfigen, hält er sich auf. Ich nenne ihn auch der Käfigmann. Niemand wollte diesen Mann sehen oder begegnen. Jeder hat Angst gehabt für diesen Mann, weil dieser Mann nicht nur laut war, der war nicht nur komisch, aber der war auch noch gewalttätig und gefährlich, gerade auch für die Kinder. Was tut Gott? Er kommt auf diesen Mann zu, nachdem er auf das See Genezareth gefahren ist und dann ankam. Die Dämonen, die um diesen Mann rum waren und in diesem Mann möglicherweise auch nochmal waren, die sagen, oh Mist, jetzt ist der Sohn Gottes auch noch hier gelandet. Der Mann begegnet Gott Gott schaut ihm an und sagt, geht. Und damit redet er zu all diesen Dämonen. Der Mann ist auf die Stelle befreit, wiederhergestellt und ist jetzt richtig im Gedanken. Es gab auch noch mal einen ganz kleinen Mann, der war 19 Jahre alt. Er hat schon einmal das Evangelium ganz klar so gehört, mehr oder weniger, durch seinen Papa, der ihm vergeben hat. Aber das war nicht irgendwie wirklich reingegangen. Dieser Mann hieß Peter Helms. Er benutzte Drogen. Er versuchte alles Mögliche. Hat eigentlich keine Ahnung, wo es hinging, obwohl er immer sang in diesem Musical Let the Sunshine In, lass die Sonne scheinen hinein. Er wusste nicht, wo die Sonne dann überhaupt war. Was tut Gott? Er kommt zu Peter und sagt, Peter, durch zwei alte Schweizer Damen von ungefähr 35 Jahren alt mit Halleluja-Knoten und sagt, Peter, ich hab dich lieb, einfach so wie wer du bist. Das hat das ganze Leben von Peter verändert. Hier gibt's ein Menschheit, der so voller Hass, so voller Verwirrung, voller Finsternis ist, dass sie entschließt, um der, der nur gut ist, der nur Liebe ist, zu töten. Was tut aber Gott? Wie er am Kreuz hing, sagte er, Vater, vergib ihm, weil sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn der Mensch dann letztendlich stirbt, was tut gut? Was tut Gott? Er geht in der Tod mit uns. Er vereinigt sich selbst mit uns. Er sagt, wo du auch hingehst, ich bin da. Sogar im Totenreich bin ich gegenwärtig. Ich vereinige mich mit dir. Sogar in der finstersten Ecke deines Lebens. Aber das ist nicht das letzte Wort. Weil ich, der das Leben ist, hab das letzte Wort. Und so blast der Gott des Lebens neues Leben hinein. Und so steht er auf aus dem Toten. Und nicht nur er, aber die ganze Menschheit steht aus dem Toten auf. Weil das Leben ist stärker als der Tod. Und obwohl er unser Tod gestorben ist, ist sein Leben viel stärker und steht auf aus dem Toten. Und mit ihm sind auch wir jetzt auferstanden. Auferstanden. Das ist das schöne Evangelium. Ich werde es noch einmal, das dauert nicht mehr als 7 Minuten. Seid ihr noch lange da? Nur 7 Minuten. Okay. Das ist, das ist so stark verbunden miteinander, dass man das nicht auseinanderreißen kann. Okay. Also, ich werde es noch einmal machen. Machen wir so. Aber dann mit Musik. So, Uwe und Sam, go for it. Im Anfang hat Gott alles geschaffen. Und auch der Mensch, die Krone auf die ganze Schöpfung. Aber der Mensch wendet sich ab. Was tut Gott? Weitergegangen, um dich zu finden. Unser Leben ist manchmal ein Trauertal. Viel Tränen. Aber Gott kommt immer auf uns zu und verlässt uns nie. Die Barmherzigkeit Gottes hört niemals auf. Nicht für dich, nicht für deine Freunde, nicht für deine Familie, nicht für die, die gar nichts wissen wollen. Weil er liebt uns viel mehr, als dass wir verstehen können. Auch wenn wir nicht wollen. Nie wird er sein Rücken an uns wenden. Auch wenn du meinst, er ist nicht da. Er ist immer da. Immer für jedes Kind. Jedes Kind von dir, der nicht mit ihm gehen will, sagt er, ich gebe es nie auf. Die kommen alle nach Hause. Ich bin dein Zuhause. Oh ja. Dein Zuhause. You're coming home. Bielefeld kommt nach Hause. Afrika kommt nach Hause. Deutschland kommt nach Hause. Seine Liebe hört nie auf. Weil er ist, der er ist. Und auch wenn wir es nicht verstehen, er ist da. Er ist da. Und er liebt uns, auch wenn wir denken, wir sind weit weg. Er ist immer näher, immer näher. Wo kannst du hingehen? Von ihm gibt's irgendwie eine Stelle, wo er nicht ist. Sogar nicht in der Hölle ist er gibt jemanden hier, der sagt, dieser Jesus will ich folgen. Dieser Gott, keine strafende Gott, der mich nie aufgibt, der mich nie im Stich lässt. Gibt es Leute hier, die sagen, Peter, ich möchte Jesus folgen. Kommt nach vorne. Kommt einfach nach vorne. Es ist keine Bedrohung. Weil er folgt dir überall, wo du hingehst. Gibt es Leute hier, die sagen, Peter, ich habe Kinder, Familie, die mich sehr am Herzen gehen. Was soll ich damit machen? Sie gehen nicht mit Jesus. Nimm sie mit in deinem Herz. Ich möchte einfach, dass jeder, der sagt, Peter, ich möchte selbst oder einfach mit all meiner Familie, all meinen Bekannten, die ich liebe, neu wieder ganz klar, deutlich sagen, wir folgen dir nach. Unser Leben vertrauen wir dich an. Kannst du ruhig nach vorne kommen, jetzt in diesem Augenblick. Kannst du ruhig nach vorne kommen. Mit deinen Anliegen. So wer du bist. Wenn du sagst, Peter, ich will mein Leben neu Jesus übergeben. Komm ruhig ein bisschen mehr nach vorne. Ich möchte einfach mich neu widmen. Kannst auch nach vorne kommen. Oder zum ersten Mal kannst auch nach vorne kommen. Da stehen alle möglichen Leute hier und viele von denen kennen Jesus ganz gut. Aber die nehmen ihre Familie mit, die nehmen ihre Freunde mit im Herzen. Wir tragen, wir sind das Gebet. Du bist das Gebet, Julia. Du bist das Gebet, du bist das Gebet. Und mit all unseren Anliegen, mit all haben wir gesehen, dieser Papa, dieser Jesus, der möchte ich weiterhin folgen. So, lieber Papa, segne jeder, der hier steht. Betet mir nach und mach gutes Deutsch daraus, weil mein Deutsch ist nicht immer so gut. Jesus, ich gebe mich selbst neu wieder hin. All meine Bekannten, alle meine Familie, meine Kinder, die mir wichtig sind, in meinem Herz trage ich sie jetzt zu dir. Ich gebe mich selbst hin. Du wirst uns nie verlassen. Du liebst uns mehr, als dass wir verstehen. Und wir lieben dich. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir. Bleibt einfach hier stehen, betet einfach. Da, wo du bist, kannst auch ruhig zurückgehen. Ich übergebe es jetzt an Ewald, aber er ist da. Amen.
Ja, lass uns bleiben jetzt nochmal so in der.